Wie war das oder wie ist das für dich, dieses Hin und Her zwischen dir und den vielen Namenlosen?
Das ist ein Versuch, also dieses Hin und Her ist ein Versuch gewesen, den Namenlosen sozusagen, also die Geschichten erzählen zu können und gleichzeitig zu reflektieren und versuchen, einen Weg zu finden, wie man an diesem Problem Herr wird, nämlich dass einfach viele Leute keine Stimme haben. So, also dass viele Leute aus der unteren Klasse eben nicht sprechen können. Und die nächste Stufe ist ja, selbst wenn sie sprechen können, können sie nicht sprechen, im Sinne von, selbst dann sozusagen läuft das sehr schablonenhaft ab. Das hat wenig zu tun mit dem, was dann Menschen aus der Armutsklasse sagen, und viel damit zu tun, was wir hören, wenn die was sagen. Ne? Also was die sozusagen die Mehrheitsgesellschaft eben für Annahmen über diese Personengruppe hat. Und dann ist die Frage, wie viel dringt da dann durch? Aber ich bin sozusagen noch einen Schritt vorher und bin so bei dem Punkt, also ich stelle in dem Buch die Frage, wenn ich nicht die Geschichten meiner Familie, meines Umfeldes erinnere, werden sie dann gelebt haben. So, und dadurch, dass ich die Geschichten anderer Menschen erzähle, tue ich ihnen irgendwie in irgendeiner Form symbolische Gewalt an. So, indem ich sie selber erzähle, und weil sie sie nicht erzählen können, beziehungsweise sie können sie ihrem Umfeld erzählen, aber sie können sie nicht einer Öffentlichkeit erzählen, dadurch enteigne ich ihre Geschichten ein bisschen und erzähle die aus einer Sicht, die nicht ihre ist. Und das ist sozusagen per se gewalttätig. Und ich versuche herauszufinden, und das ist mir natürlich nicht gelungen, aber es ist halt auch nicht, dass es nicht sinnvoll war, diese Beschäftigung zu machen, wie man das machen kann, möglichst gewaltlos vorgehen, damit man eben dieses Projekt verfolgen kann, dass alle das Recht haben, irgendwie in die Geschichtsverläufe der legitimen Geschichte einzugehen.
Ja, das ist auch was mir aufgefallen ist in deinem Buch, also diese Frage oder dieser Gedanke, haben die Leute eigentlich gelebt, wenn sozusagen nichts von ihnen übrig bleibt, vor allem nach einem Tod, wenn es irgendwie keine Erzählungen gibt, keine Familiengeschichten, man könnte auch sagen Beweise, in Anführungszeichen, durch Zeitdokumente oder Fotos oder ähnliches, davon schreibst du. Das fand ich eine sehr berührende Stelle auch irgendwie, vielleicht wenn mir das auch persönlich irgendwie wichtig ist, so Fotos meiner Vorfahren irgendwie zu kennen und froh darüber bin, dass es sie gibt. Aber wie würdest du sagen, wenn du da vielleicht nochmal ein bisschen drauf weiter eingehst, was diese Spurensuche da vielleicht auch mit dir gemacht hat und was welche Bedeutung solche Zeitdokumente, solche Beweise, sag ich mal, von Familiengeschichte überhaupt auch, was es angeht?
Die Recherche hat mit mir gemacht, dass ich einfach mir erstmal des Mangels bewusst geworden bin. Ich bin über ein Essay von Didier Ribon auf das Thema gekommen. In seinem Buch Gesellschaft als Urteil behandelt er sozusagen in einem großen Teil des Buches eben das Problem, dass er sich seiner eigenen Geschichte gar nicht versichern kann. Er weiß gar nicht, woher er kommt. So. Und das ist für ihn, und nicht nur für ihn, sondern auch für mich und für viele andere ein Problem. Und für viele ist es auch ein Problem, ohne dass sie es wissen. Denn das Problem von Menschen, die in Armut leben oder die sozusagen unterdrückt sind, ist häufig, dass sie aufs Hier und Jetzt festgeschrieben sind. So, das heißt, alles spielt sich im Alltag jetzt ab. Und ihnen fällt es schwer, nach vorne zu schauen. Und ihnen fällt es unter anderem schwer, nach vorne zu schauen, weil es gar keinen Blick zurück gibt. So, und selbst wenn es ein Verständnis gibt dafür, dass die eigene Familiengeschichte, die Geschichte der eigenen Klasse auch, ne? Es geht nicht nur um Familiengeschichte, sondern es geht auch darum, wo ist man sozial verortet und was weiß man darüber? Welche Kämpfe wurden schon gefochten und was weiß man über diese Kämpfe und wie kann man von diesem Wissen der Vorfahren und der Leute aus seinem Milieu, die unter Ähnlichem schon früher gelitten haben, wie kann man an dieses Wissen anzapfen? Wie kann man davon profitieren? Und da, wo es dieses Wissen nicht gibt, sind wir immer gefangen sozusagen im Hier und Jetzt. Also sind auch nicht nur gefangen im Hier und Jetzt, sondern sind auch unterlegen. Ne? Denn wenn wir in den direkten Vergleich gehen und uns die Kulturtechnik anderer höherer sozialer Milieus anschauen, dann weiß man, es gibt da legitime Museen, es gibt da staatlich geförderte Programme, es gibt Geschichtswerkstätten. Und das sozusagen gibt es auch von unten, aber es ist, man findet es, aber es ist sozusagen schwerer, da heranzukommen. Ich bin in dem Essay, über den du gerade gesprochen hast, der auch der namensgebende Essay von dem Buch ist, also der heißt Von der namenlosen Menge, habe ich mich viel damit beschäftigt, wie in meiner Familie wie an tote Familienmitglieder erinnert wird. Und viele meiner Familienmitglieder sagen eben, nicht alle, aber viele sagen eben, ach, wer wird sich denn an mich erinnern? So, ich will ein anonymes Grab haben, da kommt auch eh keiner hin und pflegt mich. Ne? Und das ist sozusagen so verinnerlichte, unterdrückte, also verinnerlichte Herrschaft. Ne? Also die Leute sozusagen übernehmen die Werturteile, die die Gesellschaft über sie hat. Ich bin doch nichts wert, wer bin ich denn schon? Und wenden die auf sich selber an. Ne? So, und das ist sozusagen dann die Stufe, die mich interessiert, weil ich denke, erst müssen wir die Herrschaft über uns selber beenden, die wir auch nur adaptieren. Ne? Also wir erkennen an, dass wir Unterdrückte sind und arbeiten sozusagen im Folgenden an unserer Unterdrückung mit, indem wir sagen, ach, Geschichte ist doch nicht so wichtig und so weiter. Und wer bin denn schon ich? Ne? So, und aus diesem Teufelskreis auszubrechen, das ist so unsagbar. Also das ist sehr schwierig für mich gewesen und ist auch immer noch ein Prozess. Ne? Man kann mit Schreiben nicht sein ganzes Leben verändern. Man hat dann nur geschrieben, in Anführungszeichen. Also man hat in der realen Welt noch nicht viel verändert, wenn man sich mit etwas Schreiben auseinandergesetzt hat.
Du hast jetzt den Namen schon einmal angesprochen, auf den will ich kurz zu sprechen kommen, Didier Eribon. Du beschreibst in deinem Buch diese Lebensrealität von Menschen, die durch Armut geprägt sind und in Armut aufgewachsen sind und dass es eben eine ganz andere Lebensrealität ist, als Leute sie haben, die in Wohlstand aufwachsen und mit einem anderen kulturellen Kapital, kann man vielleicht irgendwie sagen. Und du zitierst Eribon an mehreren Stellen in deinen Texten und relativ zu Beginn deines Buches habe ich ein längeres Zitat von ihm gefunden. Das lese ich mal kurz vor. Da zitierst du ihn: Dass es anderswo anders zugeht, dass andere Leute andere Ziele und Möglichkeiten haben, weiß man sehr wohl. Aber dieses anderswo liegt in einem so unerreichbaren, separaten Universum, dass man sich weder ausgeschlossen noch benachteiligt fühlt, wenn einem der Zugang zu den Selbstverständlichkeiten der anderen verwehrt bleibt. Also es ist hier die Rede von einem ganz anderen, unerreichbaren Universum sozusagen. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen, dieses ganz andere, und ob das in beide Richtungen sozusagen funktioniert, also aus der Perspektive des ärmeren Teils der Bevölkerung auf die reichere und andersrum aber genauso?
Genau, das Zitat ist ein sehr eindrückliches für mich gewesen, weil ich mich an der Stelle des Essays mit meinem Vater auseinandergesetzt habe. Und der Essay heißt Innere Migration. Da versuche ich sozusagen herauszufinden, warum so viele Leute so vereinzelt sind, die in Armut leben. Und ja, so scheint es. Es ist nicht so, aber so scheint es, dass viele Leute aufgegeben haben. Ne? Also aufgegeben haben, Kämpfe zu führen, aufgegeben haben. Natürlich gibt es sozusagen, ist ja Alltag ein einziger Kampf, aber sozusagen aufgegeben haben, Kämpfe zu führen, die über die Besorgungen und den Erhalt der Lebenskraft im eigenen Leben hinaus. Ich denke, und ich habe das bei meinem Vater immer wieder gesehen und auch selber in mir gespürt, denn ich habe auch sozusagen die meiste Zeit meines Lebens eigentlich in Armut gelebt und dann, wenn nicht in Armut, dann so knapp drüber, dass es sich so angefühlt hat. Ne? Denn viele Leute haben auch keine Ersparnisse, dass man gar nicht schafft, irgendwo anders hinzustreben, weil man so, ne? Und da sind wir wieder bei diesem eben auf den Alltag festgeschrieben, dass man gar nicht schafft, woanders hinzustreben, weil man so auf den Alltag festgeschrieben ist, weil man so hier und jetzt ist mit einem Problem, dass man gar nicht schafft, eine Perspektive darüber hinaus zu entwickeln. Man weiß, dass es Reichtum gibt, man weiß, dass es eine Demokratie gibt, man weiß, dass es eine Gesellschaft gibt, aber das hat mit einem selbst nichts zu tun. Man führt ein Leben, das sozusagen gewissermaßen isoliert ist. Ne? Also isoliert im Sinne von, ich habe weite Teile meines Lebens den Eindruck gehabt, von Sylvia Plath, dieses Buch Die Glasglocke, und das Gefühl hatte ich, unter einer Glasglocke zu sein, ne? Vereinzelt, alleine zu sein. Hier bin ich, da ist die Gesellschaft. So, das heißt, wenn ich mich vereinzelt fühle, wenn ich mich einsam fühle, wenn ich das Gefühl habe, keine Selbstwirksamkeit entfalten zu können, dann habe ich auch nicht das Gefühl, dass die Sachen, die ich in der Werbung sehe, die Sachen, die ich auf Social Media sehe, dass die mit meinem Leben zu tun haben. Das heißt, ich sehe, wie irgendwelche Leute irgendwie krasse Sachen konsumieren. Ich sehe, wie sie irgendwie auf Yachten herumfahren. Das unterhält mich für eine gewisse Zeit. Oder ich sehe mir irgendwelche Fernsehshows an und sehe, wie Leute da auf irgendwelche Inseln gebracht werden und irgendwelche Aufgaben erledigen müssen. Und es amüsiert mich für eine kurze Zeit. Und wenn es beendet ist, dann bin ich wieder in meinem Leben. Und aus diesem Leben kann ich nicht herauskommen. Es gibt keine Möglichkeit. Das ist dieses Gefühl, dem ich versucht habe nachzuspüren und auch eben zu versuchen, Antworten zu finden, wie man das aufbrechen kann. Ne?
Um das Thema Einsamkeit geht es ja auch mehrmals in deinen Texten, in einem ganz besonders, aber auch an mehreren Stellen. Du bist jetzt schon darauf eingegangen. Ich habe das Gefühl in letzter Zeit, wenn ich so Podcasts höre, dass so das Schlagwort und Thema Einsamkeit irgendwie häufiger fällt, weil jetzt vielleicht gar nicht mehr auszublenden ist, dass unsere Gesellschaft vereinsamt vielleicht, vor allem im Hinblick auf das Älterwerden. Alte Menschen sind häufig einsam, aber es ist auch ja ein allgegenwärtiges Problem, das du beschreibst. Und man könnte jetzt als einfache Lösung anbieten, wer einsam ist, der muss sich eben jemanden suchen oder da muss sozusagen vom Staat irgendwie was organisiert werden, damit es sozusagen Zweisamkeit oder Gemeinschaft gibt. Aber dass das eben noch nicht die ganze Wahrheit ist, sondern dass es wirklich auch was mit den ökonomischen Verhältnissen zu tun hat, ob man sich einsam fühlt oder nicht. Das hast du jetzt schon ein bisschen angerissen und in deinen Texten ausführlicher bist du drauf eingegangen. Aber vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen, dass sozusagen diese Isolation eben über das Zuhause allein in einem Zimmer sitzen hinausgeht und ja einfach auch ein Gefühl darüber hinaus irgendwie ist.
Nein, ich bin bin einfach sehr vereinzelt aufgewachsen. Ich habe jetzt mit 7 das erste Mal irgendwie das Konzept Freundschaft kennengelernt, weil ich nicht in den Kindergarten geschickt wurde. Oder meine Mutter mich versucht hat, in den Kindergarten zu schicken, aber es nicht funktioniert hat und ich dann einfach die ganze Zeit zu Hause war. Und auch darüber hinaus weiß man, dass Einsamkeit insgesamt ein gesellschaftliches Phänomen ist, du hast es ja gerade gesagt, aber auch eben dann nochmal ein bisschen expliziter in der Armutsklasse. Also das heißt, Armutsbetroffene haben nochmal so ein bisschen weniger Sozialkontakte. Und diese bisschen weniger Sozialkontakte sind dann manchmal tatsächlich sogar intensiver, werden intensiver wahrgenommen als andere. Und die vermissen häufig dann auch Kontakte in der Familie. Und das sind dann so Notgemeinschaften. Ne? Aber also das klingt so drastisch, aber das ist eigentlich etwas ganz Gutes. Ne? Also man weiß zum Beispiel auch, dass die untersten 5 oder 10% der Menschen proportional zu ihrem Einkommen mehr spenden. Ne? Und das nicht daran, dass sie ein großes Herz haben, sondern dass sie offensichtlich Solidarität benötigen und also auch bereit sind, sie anderen zu gestatten. So zum Thema Einsamkeit. Ich habe mich einfach mein ganzes Leben lang alleine gefühlt, auch wenn ich nicht immer alleine war oder auch wenn ich die meiste Zeit nicht alleine war. Und ich habe mich gefragt, also ich weiß, dass es anderen Leuten auch so geht und ich weiß, dass es vor allem auch anderen Leuten in meiner Klasse so geht. Und habe mich gefragt, was hat es damit auf sich? Weil es gibt sozusagen, also seit der Corona-Pandemie haben wir ein bisschen das Thema Einsamkeit mehr auf dem Schirm als Gesellschaft. Aber viele der Tipps, das ist ja auch gerade gesagt, die kann man gar nicht anwenden auf die Probleme. Weil keine Selbstwirksamkeit zu haben, also in die Welt hinauszugehen und zu bemerken, dass nichts von dem, was man sich vorstellt, nichts von dem, was man sich wünscht, nichts von dem, wofür man kämpft, wofür man arbeitet, sich erfüllt. Das frustriert einen. Und Leute werden eben ungern über längere Zeit frustriert. So, also ziehen sie sich zurück. Ne? Also Armut ist sozialer Rückzug. Das bedeutet, wenn ich an Läden vorbeigehe und sehe, dass die Produkte zu teuer sind, dann mache ich eine Frustrationserfahrung. Und um diese Frustrationserfahrung nicht permanent zu machen, verbringe ich mehr Zeit in der Wohnung. Das ist ein ganz normaler, sozusagen, ein ganz normaler Akt der Psychohygiene. Ne? Also ich will nicht permanent frustriert sein. Also ziehe ich mich zurück. Das heißt, die Welt wird sozusagen kleiner. Ne? Der Radius, in dem ich mich bewege, wird kleiner. Die Sozialkontakte werden weniger. So, und auch das sozusagen muss man aufbrechen, um diese namenlose Menge erstens, um ihr einen Namen zu geben und damit sie sich ihrer Namen selber erinnert, aber auch damit sie sozusagen sich überhaupt erstmal als Gruppe, als Klasse wahrnimmt. Ne? Und dann sozusagen im Folgenden versucht, daran zu arbeiten. Und das versuche ich auch mit dem Buch, diese Einsamkeit irgendwie zu überwinden. Ne? Erstmal überhaupt diese Sprachlosigkeit zu überwinden, um sprechen zu kommen, Probleme anzusprechen, einen Status quo festzulegen und zu sagen, okay, natürlich ist auch dieser Status quo, den ich da für mich festlege, sehr subjektiv. Ne? Es gibt andere Teile der unteren Klasse, die haben eine andere Selbstwirksamkeit. Ne? So, aber viele Menschen eben nicht. Und ich komme eben aus einem Milieu, wo das der Fall ist, ne? Wo die Leute sich sehr entfernt und sehr einsam fühlen, auch was die Politik angeht. Die haben nicht das Gefühl, dass die Politik sich an sie wendet. Und wenn wir uns anschauen, wie die Politik des Bundestages wirkt, dann sehen wir, dass es ganz konkret stimmt. Also die Politik wendet sich nicht an diese Personengruppe, sondern sie wendet sich viel zu häufig entweder gar nicht an sie, also adressiert sie gar nicht, oder wendet sich halt aktiv gegen sie.
Ich habe eine kritische Frage, und zwar ist in deinem Buch und in deinem Titel schon von der Klasse die Rede. Also dein Buch heißt ja von der namenlosen Menge über Klasse, Wut und Einsamkeit. Und wo von einer Klassengesellschaft die Rede ist, da ist eigentlich die Kapitalismuskritik nicht weit. Aber das Wort Kapitalismus oder so wirtschaftliche Begriffe sozusagen finde ich in deinem Buch nicht. Kannst du mir sagen, woran das liegt, dass du dich dagegen entschieden hast?
Ich kenne mich mit so vielen Dingen nicht aus und das hätte sozusagen ganz andere Tore geöffnet, wenn ich da, also anders gesprochen, mir wäre es, das habe ich nämlich in meinem ersten Buch gemacht, da habe ich so kleine Verweise, irgendwie kapitalismuskritische Verweise gemacht und mit denen war ich 2 Jahre später allesamt unzufrieden, weil die halt einfach, weil die mir vorkommen, als das, was es auch war, einfach einzustollen, also Wissen einzustollen, damit andere verstehen, dass man das auch verstanden hat, und 2 Jahre später glaube ich aber schon gar nicht mehr daran, was ich da geschrieben habe. Ne? Also in dem ersten Buch rede ich von irgendwie höheren Spitzensteuersätzen und sowas und ich rede von einer Vermögenssteuer und so weiter. Und das sind alles für mich heutzutage Symbolpolitiken. Die würden natürlich irgendwie realpolitisch ein kleines bisschen helfen, aber die legen das, also die gehen das Problem nicht an. So. Und ich verstehe die Kritik, gleichzeitig irgendwie habe ich mir gedacht, bevor du sozusagen so halbfertig irgendwie fürs Protokoll da Dinge reinschreibst, lass ich lieber und konzentriere dich wirklich einfach darauf, an Erzählweisen zu arbeiten, Problemsymptomatik zu betreiben, also woran liegt es, wie geht es der unteren Klasse, wie kann man ihr helfen, wie kann man sich selber helfen, wie kann man die Einsamkeit überwinden, wie kann man ein Forum finden dafür, diese Wut, die ich gespürt habe und die Teile meines Milieus spüren, diese Wut nicht zu delegitimieren, Und da ist sozusagen Kapitalismuskritik, also letzten Endes wurzelt alles im Kapitalismus, also die Probleme der unteren Klasse. Aber das wäre ein Bogen zu weit und da verfüge ich über zu wenig Expertise. So, und da habe ich mich einfach versucht, auf das zu konzentrieren, sagen, was ich kann, auch um mich selbst nicht zu enttäuschen. Ne? Dann schaue ich 2 Jahre später mir das Buch an und denke mir nur so, Junge, das ist doch alles wie ein Ungenügend. Ne? Und genau, das war der Grund.
Mhm. So. Ja, und vielleicht kann man auch sagen, dass unterschiedliche Aufgaben unterschiedlichen Personen irgendwie zukommen, beziehungsweise dass dein Buch eben kein dezidiert politisches ist im Sinne von tagespolitisches Buch oder keine Anleitung gibt, wie der Staat, die Parteien irgendwie besser handeln könnten, um so ein Leben zu verhindern sozusagen, also so ein von Armut geprägtes Leben umzugestalten, sondern dich interessiert, was du und was viele andere Namenlose sozusagen erlebt haben. Und eine andere Stelle ist ein ganzer Essay, der auch preisgekrönt ist, wie ich im Buch hinten lese, nämlich der Essay Only Yasu, eine Beschreibung eines Malers, ich denke mal eines Kumpels von dir, der seine Streichen, so nennt er das, also große Wandmalereien in der Stadt verteilt. Und dadurch, dass du das aufgeschrieben hast für ihn und für uns, erlangt das eben jetzt eine bestimmte Bedeutung. Man könnte sagen, es handelt sich um eine Raumnahme von unten. Ich glaube, so in der Art formulierst du das auch. Er nimmt sich Aufmerksamkeit, zumindest von denen, die Acht geben wollen. Und im Grunde passiert ja so eine Raumnahme täglich, umgibt uns täglich und ständig von oben, nämlich von gesichtslosen Firmen durch Werbeplakate und Logos, hinter denen aber sehr wohl echte Menschen stehen, die von dieser Form der Raumnahme profitieren. Kannst du von diesem Essay noch ein bisschen erzählen, wer Yasu ist und vielleicht dieser Form der Raumnahme von unten?
Ja, ich habe im Laufe des Schreibens gemerkt, nur eine Mangelerzählung aus dem zu stricken, also vieles, was mich bestimmt, ist eben sozusagen, oder vieles, was für mich persönlich ein Stress ist, sind halt negative Dinge, ne? Also die psychischen Auswirkungen von Armut, also ich habe immer wieder mit Depressionen und so weiter zu kämpfen. Und ich habe irgendwann gemerkt, okay, das wird aber den eigenen Leuten auch nicht gerecht, sozusagen jetzt nur, also die Leute erkennen sich auch nicht, also das auch nochmal zu dem Punkt davor, über den wir gesprochen hatten, genau, mein Buch richtet sich nicht an die Tagespolitik und vor allem nicht an höhere Klassen, sondern eigentlich sozusagen soll mein Buch, und das ist natürlich ein Wunsch, der jetzt hier erfüllt werden kann vielleicht, aber soll mein Buch dafür da sein, so eine Art Archiv für Menschen von unten zu sein, also ein Teil von einer Bibliothek von Leuten, wo das Wissen sich für Leute, wo sich das Wissen konkret an die eigene soziale Klasse richtet. Und irgendwann im Schreiben habe ich eben gemerkt, okay, du wirst dir und deinen eigenen Leuten nicht gerecht, deiner Familie, deinen Bekannten, deinen Freunden wirst du nicht gerecht, wenn du nur in so eine Mangelerzählung strickst. Und ich beschäftige mich schon länger mit dem Thema Gegenkultur und habe eben, habe selber früher mich ein bisschen so am Rande von so Graffiti-Szenen aufgehalten und kenne da ein paar Leute und habe über Kontakte dann jemanden kennengelernt, den ich nicht vorher kannte, aber der in meinem Umfeld schon war, im Yasu, und durfte den begleiten. Und mir geht es in dem Essay einfach darum zu erzählen, okay, was gibt es denn für Gegenwehr von unten? Ne? Also was sind Umgangsweisen mit diesen Unterdrückungserfahrungen, mit dieser symbolischen sozialen Gewalt umzugehen und auch mit dieser ganz handfesten Gewalt, ne? Den Menschen von unten, ich wurde als Jugendlicher und als junger Erwachsener halt dutzende Male von der Polizei verfolgt und so weiter, einfach nur aufgrund meines Aussehens, ne? Meiner Klamotten, meiner Art und Weise zu gehen. Ich war irgendwie so Hip-Hopper und war irgendwie Teil von der Jugendkultur und dann irgendwann Linker und so weiter, Teil von Jugendkulturen, auf die Polizei ein gesondertes Auge hatte. Und da gibt es ganz viel, wenn man sich anschaut, was entwickelt sich da. Also den ersten Teil des Essays, da schaue ich mir Fußballkultur an. Das ist jetzt nicht per se Gegenkultur, aber auch in der Fußballkultur, also ich bin St. Pauli-Fan, gibt es Gegenkultur. Im zweiten Teil eben bin ich mit Yasu unterwegs, wir klettern auf ein Dach. Er macht da sozusagen über 1,5 Stunden eine Streiche und malt halt eben eine Wand in dem Viertel, aus dem ich auch herkomme, an. Ich versuche da ein bisschen zu reflektieren, einfach, was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten, ne? Wenn einem die Wände nicht gehören, die Häuser nicht gehören, wenn es nicht gewünscht ist. Und das ist eben eine der Umgangsweisen von unten, ist halt eben Regelbruch. Ne? Und auch, das hat gar nichts mit Graffiti zu tun, sondern da, wo wir sehen, dass die Leute keine Möglichkeiten haben, da nehmen sie sich Möglichkeiten. Und nicht immer ist das legal. Und ich versuche da, und das muss man auch so machen, einen wertfreien Blick drauf zu haben. Denn es ist ganz objektiv so, dass die Menschen unten so zugeschnürt sind, dass, das schreibe ich an einer anderen Stelle, dass es gar nicht möglich ist, alle Regeln der Norm zu befolgen. Denn die Regeln sind für Menschen gemacht, die durch diese Regeln massiv profitieren. Aber die Menschen unten profitieren nicht per se durch die Regeln, die sie befolgen müssen. Also halten sich einige von ihnen nicht daran. Ich weiß es, weil viele Menschen aus meiner Familie in Gefängnissen, also ich kann sozusagen jetzt einen langen Monolog darüber halten, wer wann welche Haftstrafe in meiner Familie abgesessen hat. Aber es ist nun mal so, Leute wie Yasu, die stehen auf und sagen, ich bin ein ganz normaler Mensch, ich lebe meinen Alltag anonym und abends klettere ich ab und zu auf Dächer und nehme mir den Raum. Und das ist kein politischer Akt, aber natürlich ist es ein politischer Akt. Also er macht es nicht, weil er Gesetze brechen will, aber das Gesetzebrechen ist sozusagen Teil des Ganzen, ohne den er auch nicht auskommen würde. So, weil nur du kannst ja legale Wände malen, also so Walls malen, wo alle Sprayer hingehen können und dann malen können, aber das klickt halt nicht, ne? So, das heißt, du brauchst diesen Adrenalin, du brauchst diesen Gesetzesübertritt und auch so als symbolische Markierung, so das, was ihr mir gebt, das reicht mir nicht, ich nehme mir mehr. So, und das finde ich einfach ein interessantes Ding und letzten Endes habe ich das auch versucht, im Spiegel auf mich anzuwenden, was meine Literatur angeht, denn das, was ich sage, ist halt zwar irgendwie ist nicht vorgesehen im Verlagsprogramm, dass Romane oder Essays geschrieben werden über Klasse, beziehungsweise ist es mittlerweile ein bisschen vorgesehen, aber dann ist die Frage noch, wie es vorgesehen ist. Und wenn wir die sozusagen größeren Klassenerzählungen, die im deutschen Raum erschienen sind, uns anschauen, dann ist das oft eine sehr weichgespülte Art, über Klasse zu schreiben, eine Art, die sehr auf Repräsentation abzielt und die wirklich grundlegend nicht in Frage stellen will. Und ich versuche mit meiner Literatur, ich weiß nicht, ob es mir gelingt, das müssen andere sagen, aber Dinge wirklich in Frage zu stellen und gegen Dinge anzukämpfen, ne? Also gegen Ungerechtigkeiten. Und ja, so macht das auf seine Art und Weise auch und dabei habe ich ihn begleitet.
Ich danke dir für deine Beschreibungen und Antworten. Olivier Davids Buch Von der namenlosen Menge ist im Mai diesen Jahres im Heimann Verlag erschienen und kostet in der gebundenen Ausgabe knapp 23 Euro. Es ist das zweite Buch des Autors über Klasse und Armut und wie unsere Gefühle, unsere Körper und Lebensrealitäten davon geprägt sind. Vielen Dank nochmal.
Danke dir auch.